Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Willkommen beim Persönlich hier auf DRS 1, heute aus dem Restaurant Schlossgarten in Schöftland im Kanton Aargau. Wir sind hier im sogenannten Bürgersaal und meine Gäste, das sind die Regierungsrätin vom Kanton Aargau, Susanne Hochhuli. Sie ist seit dem April von diesem Jahr im Amt, ist Biobäuerin gewesen vorher, also sie ist natürlich immer noch Reittherapeutin und Mutter von einer 16-jährigen Tochter. Dann der Heinrich Hochhuli. Er ist Schreinermeister und Bestatter mit Fachausweis, ist geheiratet und hat zwei kleine Töchter. Beide wohnen in einem Dorf, gerade in Schöftland, in Reitnau, und haben zwar den gleichen Nachnamen, also Hochhuli, sind aber nicht miteinander verwandt. Herzlich willkommen, ebenfalls natürlich auch das Publikum. Grüße euch miteinander. Heinrich Hochhuli, ihr seid vorgestern aus den Ferien zurückgekommen. Wo seid ihr?
Wir sind mit der Familie auf Wien, also mit dem Autozug, mit dem TÜV. Und dann haben wir eingeladen in Feldkirch.
Also wie mit der Familie mit dem TÜV, da haben nicht
mit
alle auf
einen Mit dem Seitenwagen, dürfen. Ja. Also die Frau hockt dann hinten oben und die zwei kleinen Töchter sind neben innen.
Und im Seitenwagen innen, die Töchter.
Ja, genau, die haben eigentlich schon auf den Zug, weil sie haben sich das nicht so können vorstellen, was jetzt der TÜV ist, auf einen Zug muss, dass wir fahren, weil sie das so noch nicht kennengelernt haben. Und das ist da alles gut rausgekommen. Da sind wir am Morgen um 7:30 in Wien gewesen, sind dann zwei Tage geblieben und einfach in 14 Tagen retour gefahren, wieder bis auf Reitnau. Ja.
Und hat es nicht gerecht? Das war doch zwischendurch grusig Wetter gewesen. Was machen die auf dem TÜV? Das ist doch furchtbar.
Ja, also da gibt es gute Kleider, aber für die Kinder ist es weniger lustig, weil sie dann natürlich in dem Seitenwagen nicht mehr raussehen, weil es dort keine Skiwäscher gibt, aber sie haben dort ein Büchli und
Alexandra... Also ein Verdeck?
Ja, die haben ein Verdeck und die schauen den Büchli an und Alexandra spielt mit ihren Baby und erklärt denen, warum man ins Wasser an dieser Scheibe runterläuft. Und ja.
Susanne Hochhuli, wäre das etwas für euch, so TÜV-Ferien?
Auf jeden Fall. Also ich bin früher auch TÜV gefahren. Also ich werde natürlich nicht im Seitenwagen hocken, sondern natürlich Steuer übernehmen. Der Heiri könnte hinten drauf.
Ah, gut. Ihr seid auch vor nicht langer Zeit aus den Ferien zurückgekommen. Ihr seid aber mit eurem Ross in die Ferien, hat er gesagt.
Ja, ich habe mein Ross eingepackt. Nicht in Seitenwagen, sondern in den Transporter und bin dann in Jura gefahren. Und bin dann einfach vier Tage mit dem Ross in Saint-Tuxan gewesen und habe es dort ein bisschen genossen, alleine zu mit dem Ross herumzureiten.
Die reden das Ross sonst nicht bei euch. Das ist auswärts platziert derzeit.
Es ist auswärts platziert, weil ich im Moment einfach keine Zeit habe dafür. Es ist nicht wie ein TÜV, den ich einfach in die Garage stellen kann, sondern es ist ein Ross, das relativ viel Aufmerksamkeit braucht, wo man viel mit dem Set arbeiten. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich zu oben heimkomme, bin ich zum Teil dermaßen geladen, dass ich die Spannung auf das Ross übertrage und dass dann sowohl das Ross wie ich leidet. Und das jetzt in einer Kollegin gebe und nehme es einfach auch in der Ferien zu mir oder gehe es natürlich zwischendurch besuchen.
Das Ross übernimmt eure Anspannung im Körper?
Die Rosse sind natürlich auch unterschiedlich wie Menschen und das ist jetzt eins, was sehr sensibel ist und das nicht mag verleiden, wenn ich nicht so... Also eigentlich wäre es ein guter Therapeut, müsste ich sagen. Es zwingt einem, ruhig zu werden, langsam zu werden, gelassen zu werden. Aber ich arbeite da nicht. Und ich habe da gemerkt, am Anfang, als ich schon nur mit dem Bigo spazieren in den ersten paar Tagen im Amt, ist das Ross nicht mehr so nervös geworden, dass ich dann noch nervöser geworden bin. Und dann muss man sich einfach entscheiden, was ist jetzt das Beste fürs Tier und für einen selber.
Und ihr als ausgebildete Reittherapeutin hat das natürlich nachher auch im Sinn vom Tier entschieden eigentlich.
Ich glaube, das ist auch in der Verantwortung von einem, ob man jetzt eine ausgebildete Therapeutin ist oder einfach ein Haustier hat, dass man schlussendlich immer entscheidet, was ist zum Wohl vom Tier, auch wenn es einem selber vors Herz bricht.
Ihr wohnt im gleichen Dorf, ihr heisst beide Hochhuli. Es gibt allerdings viel Hochhuli, also die Chance, dass man zwei von dieser Sorte bei sich hat, ist gross. Begegnet ihr euch manchmal im Dorf sicher? Wenn?
Ja, also das kommt schon vor. Also jetzt an der Gemeinde, mag ich mich gut erinnern, natürlich. Oder an der Vier, wo Susanne Hocheli in den Regierungsrat gewählt worden ist. Da geht man natürlich schon persönlich gratulieren, das ist klar.
Aber seid ihr miteinander in die Schule?
Nein, ich bin mit einem Bruder von der Susanne in die Schule. Da habe ich eine gute Erinnerung, also Kumpfklasse etc.
Ja, da war ich eigentlich also eben an der Gemeinde, aber vor allem mal wo ich so im Heim bin, also zu seiner Mutter, dort ist es darum gegangen, dass die Kultur- und Landschaftskommission zu Reitnau immer an der Sommergemeinde jemandem vom Dorf eine Rose übergeben will. Das heisst, eine Rose für jemanden von uns. Und da, mit dem will man eigentlich Leute auszeichnen, die nicht einmal etwas Spezielles haben müssen machen, aber von ihrer Art her speziell sind. Ich habe mit dem Heiri seiner Mutter geredet und spannend an diesen Begegnungen ist immer, wenn man mit einer Person aus dem Dorf redet, die man kennt, die man wahrnimmt, aber dann merkt man plötzlich, was hinter dieser Person noch steckt.
Dass eine Geschichte
ja,
da ist.
Man hat Einblick in ein Leben, wo man sich gar nicht vorstellen kann. Und dafür sind für mich ganz, ganz spannende Begegnungen.
Eure Mutter, Henrik Hocheli, hat eine spannende Geschichte. Könnt ihr die kurz erzählen?
Ja, also sie ist eigentlich aufgewachsen in Aarau. Meine Mutter und ist mütterlicherseits ein Rotblätz, also ist ein Aarauer bekanntes Geschlecht. Und ist dann dort die Schulzeit verbracht. Und dann war es dann so, gewesen, dass ihre Mutter, also meine Großmutter, hat dann auf einer Kreuzfahrtreise einen Offizier, also einen Kapitän, kennengelernt. Und die haben dann geheiratet.
Also vorher natürlich.
Vorher, genau. Ja.
Aha. Also junge Jahre.
Die junge Jahre.
Abenteuerlich unterwegs gewesen.
Ja, und sind dann hier da, gewohnt auf das Fiume. Und dann, ist, als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, ist er dann auf einem Logistikschiff ums Leben gekommen. Und dann ist dann meine Großmutter retour gekommen. Und,
retour auf Aarau?
Auf Aarau gekommen, jawohl. Und ist dann eigentlich hat dort die drei Kinder grossgezogen. Und nachher ist meine Mutter auf Reitnau gekommen, hat dementsprechend meinen Vater kennengelernt. Und so ist sie dann eigentlich von Aarau auf Reitnau gekommen, mit einer Haufen Ideen, sage ich jetzt ein bisschen von der Stadt ins Land, aufs Land. Ja. Und da ist dann vielleicht eben die Sachen, die jetzt Susanne angesprochen haben, die dann das interessant machen, dass sie halt die Idee mitgebracht hat von der Stadt. Ja,
genau. Also der Elena ist nachher eine Helen geworden, habe ich gesehen. Also sein ursprünglicher Geburtsname ist Elena und jetzt steht Helen.
Ja, genau. Ja.
Also es ist ein bisschen eine Einschweizerung.
Ja, also, das kann man nicht gerade so sagen, aber es ist natürlich auch wie die Kinder haben Ferdinando und so, die hat natürlich dann schon die italienischen Namen gehabt, oder hat man denen so gesagt. Und als sie dann halt zurückgekommen sind, haben sie dann die Namen von da gehabt. Oder übernommen,
Susanne Hocheli, ihr habt auch einen spannenden Vater gehabt. Der Kleinbauerngeneral, hat man gesagt. Er war eine wichtige Figur für euch. Warum?
Er hat mich vermutlich politisiert. Wo er die Kleinbauernvereinigung gegründet hat, hat er das ja eigentlich gemacht, weil er das Gefühl hatte, er müsse den Leuten in seinem Berufsstand auch helfen und Unterstützung bieten, weil es dort den Bauern zum Teil sehr schlecht gegangen ist, vor allem den Kleinbauern. Und mich hat die Energie fasziniert, die er hatte, diesen Einsatz. Und er war eine Person, die sehr polarisieren konnte. Also niemand war er sehr dominant und niemand hatte er auch ganz, ganz ein weiches Herz gehabt. Ich weiss auch noch, wenn er reingekommen ist und wieder irgendwie von jungen Büsi erzählt hat oder was mich total genervt hat, wenn er ja dort schon ein Ross gehabt, wenn er bei dem Ross vorbeigelaufen ist und da hat gewirrt, hat er ihm immer noch ein bisschen mehr zu fressen gegeben. Das Ross ist dick und dick geworden. Und dann in der Politik war er jemand, der seine Meinung sehr gut auf den Punkt gebracht hat und vermutlich die Leute darauf aufmerksam gemacht hat, was es überhaupt heisst, dass wir einen Bauernstand haben, was auch Konsumenten und Konsumentinnen müssten bereit sein, zu machen. Ich bin dann viel mit ihm an so Veranstaltungen und das war zu einer Zeit, wo die Zahlen noch voll waren. Also wenn politisch etwas gelaufen ist, sind die Leute gekommen, es hat Stimmung gehabt, die Leute haben mitdiskutiert und es war immer so ein Feuerwerk.
Das ist heute nicht mehr so?
Weniger. Also bei Wahlkämpfen ist es zum Teil so, dass mehr die hocken, die gewählt werden wollen, als solche, die wählen sollten.
Okay, aber bei eurer, zur Zeit von eurem Vater, als er unterwegs war, ist vor 20 Jahren gestorben. Er war eine wichtige Figur. Habt ihr ihn gekannt, Henrik Hocheli?
Ja, ich habe ihn persönlich kennt, also natürlich noch als kleiner Bub, aber ich habe die Familie sehr gut in Erinnerung. Wir sind in der Schulzeit etwa auf dem Bauernhof schauen, die kleinen Tiere, weil das ist natürlich da eben schon so gewesen, dass sie die Tiere etwas anders gehandhabt haben. Und das hat man, ist man dann mit der Schulklasse besuchen. Also das weiss ich noch wirklich gut in Erinnerung, mehrere Mal. Und ich weiss noch wirklich zwei, wo wir bei euch sind, schauen. Und also immer ein bisschen beneden, dass die sich in der Sonne sich brünen, aber das ist noch nicht so verstanden, das kleine Bub, was die einfach warm brauchen, dass sie können überleben können.
Susanne Hohli, ihr seid eben so Tochter von dem aktiven, offensichtlich auch sehr beliebten Vater. Ist das auch ein bisschen eine Bürde manchmal?
Nein, nicht mehr. Es hat natürlich schon Zeit gegeben, so, als ich 20, 23 war, auch dort, wo der Vater gestorben ist, hat man dann das Gefühl gehabt, ich könnte jetzt in dieser Kleinbauernvereinigung auch eine wichtige Rolle übernehmen. Oder müssen sagen, das geht nicht. Sondern man muss sich jetzt zurückziehen, weil man würde immer verglichen werden. Man sollte eigentlich immer in den gleichen Fußstapfen weiterlaufen. Und ich bin ein anderer Typ, wie mein Vater. Also in teilen Sachen gleich, aber in teilen Sachen anders. Und vor allem wollte ich nicht, dass es dann immer heisst, La vie du Papa. Und jetzt finde ich es noch schön, wenn man irgendwo jemand hergeht und die Leute fragen dann, ja, sind sie denn eine Tochter von? Und das ist dann durch wie auch eine Anerkennung, eine späte Anerkennung auch von meinem Vater, dass man wahrgenommen hat, was er gemacht hat. Und belastend ist das jetzt nicht.
Henrik Hochuli, ihr seid auch in die Fußstapfen von eurem Vater getreten. Ihr habt beide Geschäfte übernommen, oder ganz sicher die Schreinerei, hat er von ihm übernommen in Reitnau?
Ja, mein Vater hat den Betrieb übernommen von seinem Vater, also von meinem Grossvater. Und das ist natürlich aus dem ganz Kleinen entstanden. Also ursprünglich hatten die noch Bauern gehabt, und nachher bei uns da haben alle so ein übernommen. Also wir sind von Spammerten, das kommt von Bannwart. Also das ist ehemals, haben die im Wald gearbeitet gehabt, nachher gebauert und neben ihnen geschreinert. Und dann hat man natürlich viele Tiere gehabt noch. Und dann, mein Grossvater hat dann nicht mehr so viele Tiere gehabt, der wirklich mehr geschreinert. Und dann ist das dann so wirklich aus diesen Generationen entstanden. Und jetzt haben wir den Betrieb zusammen mit meinen Brüdern in der dritten Generation bereits. Und tun das wirklich Schreiner. Also wir haben keine Tiere mehr, vielleicht noch die Liebe zu den Tieren, aber sicher nicht mehr.
Was tut ihr Schreiner aus, wo irgendwo Holz ist, ja, Rämen, ja, Türen?
Ja. Fenster machen wir auch, Küche, also wirklich Innenausbau. Und, ja. Wir sehen es schon fast mittlerweile als Manufaktur, machen alles Einzelanfertigungen sehr viel.
Tut ihr das selber noch, seid ihr am Hobelbank und tut ihr noch wirklich
Holz bearbeiten? Kommt selten vor, aber also ich sage jetzt ein bisschen kompliziertere Maschineneinstellungen oder Oberflächenbehandlungen oder so. Aber,
also die sind nicht eigentlich noch in der Werkstatt?
Nein.
Ihr betreut die Leute betreuen und habt ihr Lehrlinge?
Ja, wir haben im Moment zwei Auszubildende und wollen das auch weiter so pflegen. Also es sind alle zwei Jahre, Schreinerlehre geht vier Jahre. Und wir legen sie wirklich sehr grossen Wert drauf auf eine gute, fundierte Lehrlingsausbildung. Ja.
Ist denn heute ein Schreiner, ist das eine wichtige Person im Dorf? Oder? Die beliefert überall die ganze
Ja, Häuser. Also das Handwerk allgemein hat natürlich sicher verloren an dem Berufsstolz, wie das noch aus der Zünft rauskommt oder wie wir jetzt vielleicht in den Ferien gesehen haben, in die Österreicher oder ich sage jetzt im Südbayern, wie die Maler die Fassaden von Häusern verzieren oder auch Zimmermannen, die wirklich Balken noch aussen am Gebäude, die Vorstehenden verzieren. Findet vielleicht jetzt bei unserer Region nicht mehr extrem so statt. Das hat sich alles ein bisschen gewandelt, aber das ist schon, also ich sage jetzt, gegenüber anderen Berufen sicher nicht speziell hervorzuheben, aber man ist sicher stolz, ja, dass man Schreiner ist, das ist klar.
Hat dir der Susanne Hochuli auch schon etwas geliefert, auch schon etwas gemacht? Achtung!
Oh, ja! Also es ist, glaube ich, noch dein Vater.
Ja, ich habe gerade gesagt, ja, sicher mein Vater.
Also ihr seid unschuldig, aber was ist denn passiert?
Nichts, das ist tipptopp. Nein, jetzt nur denkt, dass er nicht sagt, er hätte noch nie dürfen.
Nein,
sie haben mal, wir haben, ja, aber das ist schon lange her, im Bauernhaus oben, ist oberst oben, ist noch eine Strauablage und dort hat man dann eine Wohnung eingebaut und dort weiss ich, dass die Schreinerei Hochuli Dachfenster rein gemacht hat und Dachfenster und ich weiss noch einmal, ich musste dann mal mit der Elena Hochuli telefonieren, irgendwie wegen Dichtungen, und sie war dann entsetzt, dass wir da erst jetzt machen. Also, weil normalerweise sind die Leute schneller und tun dann die Dichtungen bei den Fenstern kleiner rein. Und das war so ein lustiges Erlebnis. Und ich dachte, oh, da habe ich also etwas ganz Ernsthaftes verpasst. Aber die Fenster sind noch gut und das Tefro drin gemacht haben, hängen da. Es hat ein bisschen Holzwürm drin, aber ich glaube, das hat nichts mit euch zu tun.
Ich werde kurz auf die Regierungsrätin sprechen kommen. Ich habe gehört, ihr seid viel barfuß unterwegs.
Ja.
Als Regierungsrätin?
Ja.
Im Büro? In der Sitzung?
Nein. Also was ich nicht mache, ich gehe sicher nicht barfuß ins Regierungsgebäude oder ins Grossratsgebäude. Aber ich habe festgestellt, dass Stöglischuhe sicher von Männern erfunden worden sind, weil mit denen sind die Frauen einfach viel langsamer, wieder ohne Stöglischuhe. Und dann habe ich mich entschlossen, muss natürlich sagen, dass ich immer schon viel barfuß gelaufen bin, auch als Grossrätin, ich gehe barfuß aufs Feld jäten. Dann habe ich beschlossen, dass es eigentlich viel praktischer ist, die Schuhe abzuziehen, wenn man irgendjemand herum muss laufen. Man ist dann auch schneller und als Regierungsrätin sollte man ja effizient sein. Dann laufe ich also barfuß von einem Gebäude zum anderen, lege dann die Schuhe wieder an. Und ich finde es total schön.
Gibt es Kommentare?
Ja, es gibt Kommentare. Also, gewisse Leute regen sich unheimlich auf, weil sie das Gefühl haben, eine Regierungsrätin macht das nicht. Die finden aber, ich bin barfuß auf die Welt gekommen. Und der Heiri wird auch bestätigen können, wir werden mich auch barfuß ins Aar legen. Also darf ich zwischendurch auch barfuß laufen. Es gibt die Zeitungen, die das Gefühl haben, sie müssen Geld sammeln, dass sie mir Schuhe kaufen können.
Was?
Ich sage jetzt keine Parteien.
Okay.
Und andere Leute finden das positiv. Also, es ist nicht mehr darum, muss man schon von dieser Seite her sehen, es ist ja ein gutes Zeichen, wenn sich Politiker und Politikerinnen in einem Land noch Gedanken können darüber machen können, ob eine Regierungsrätin darf barfuß laufen oder nicht. Also dann haben wir ja ganz sicher nicht grössere Probleme, die wir lösen sollten.
Ihr habt aber natürlich grössere Probleme. morgen fährt die Schule an. Und wenn jetzt da ein paar Grippefälle kommen, das ist von den grösseren Problemen, nehme ich doch an, müsst ihr ja da die Schule schliessen. Was habt ihr vor?
Das ist jedem Kanton eigentlich anders. Und der Kanton Aargau hat entschlossen, die Regierung hat entschlossen, dass man die Schule nicht einfach schliessen will, sondern dass man probiert, dann, zum Beispiel, wenn ein Lehrer jetzt halt krank ist, das zu machen, wie man es sonst auch macht, dass man die Kinder auf andere Klassen würde verteilen, dass die Betreuung von diesen Kindern auch gewährleistet ist. Weil viele Eltern haben sich ja auch eingerichtet, zum Beispiel, wenn eine Frau berufstätig ist, auch, dass die dann halt arbeitet, wenn die Kinder in der Schule sind. Und man dann nicht verlangen kann, dass dann plötzlich jetzt jemand daheim ist, wenn Kinder daheim sein müssen, weil der Lehrer nicht in die Schule kann. Man muss dann aber situativ entscheiden. Also, wenn man dann einfach sieht, dass ein Betrieb gar nicht mehr möglich ist, weil auch keine Kinder mehr sind und keine Lehrer mehr, muss man dann halt schauen, zusammen mit der Schulleitung, was man dort macht. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht auf den Schulbeginn her da wie eine Hysterie oder eine Panik aufbeschwören.
Also Lager werden schon abgebrochen.
Es ist ein Jugend- und Sportlager abgebrochen worden und das klingt mir auch vernünftig. Also wenn die Kinder jetzt dort sind, die muss man ja sowieso heimschicken. Und dann ist natürlich für die Leiter und die Leiterinnen auch die Frage, was ist, wenn jetzt alle anderen auch noch krank werden. Das finde ich vernünftig. Aber wenn man jetzt da schon Panik hat und denkt, am Schluss stehen die Schulhäuser leer und was machen denn die Eltern mit diesen Kindern heim, dann tut man etwas aufbeschwören, wo vermutlich ganz anders könnte gelöst werden. Ganz etwas Herziges. Eine Kollegin hat mir gestern gesagt, ihre zweieinhalbjährige Tochter wollte spielen und plötzlich sagt sie, Mami, wollen wir Schweineglitter spielen? Oh. Und also, es ist ja... Es zeigt für mich, man kann die Sache von zwei Seiten her anschauen. Man muss es sicher ernst nehmen, aber man kann das Ganze nicht so zu etwas aufstilisieren, wo man gar nicht wissen, wie es rauskommt. Wir wissen es einfach nicht. Und wo man mit einer gewissen Gelassenheit muss tragen und auch die Leute darauf aufmerksam machen, dass es vielleicht nicht vernünftig ist, wenn man beim kleinsten Anzeichen das Gefühl hat, man muss jetzt ins Spital rennen, weil dann fängt das Problem an, wenn die Leute nicht vernünftig reagieren und in eine Panik hineinkommen, weil dann geht natürlich ein ganzes System zusammen.
Habt ihr auch, spielt ihr auch schon ein bisschen Schweinegrippe? Ihr seid Stabschef, ja. RFO, regionales Führungsorgan, und da habt ihr auch mit der Schweinegrippe-Pandemie, Präpandemie zu tun.
Ja, also in dem Sinn haben wir das natürlich nicht ganz so klasse jetzt wortwörtlich formuliert. Wir nehmen das sehr ernst. Wir haben vom kantonalen Führungsstab aus, vom Aargau, eine Befehlsausgabe gehabt. Und haben jetzt in dem RFO den Auftrag, bis in Oktober hier ein wirklich pfannenfertiges Konzept zu erstellen, für ein Impfzentrum. Für ein Impfzentrum, was dort geimpft wird oder kann geimpft werden, sei im Moment dahingestellt. Aber das ist sicher mal
anfangen. Lass ihn noch ein bisschen impfen.
Auf jeden Fall.
Kinder auch, die Kleinen.
Ja, das ist dann wieder die Frage, ob es bis dort einen Impfstoff hat, der auf für so kleine Kinder möglich ist. Aber eben noch einmal zurückzukommen auf die Impfstationen. Das, auf das Impfzentrum, das nehmen wir wirklich sehr ernst und das sehr seriös planen. Und das geht nachher auch wieder zurück zum Kanton, wird geprüft, dass, wenn irgendwie eben sollte, so eine Impfung durchgeführt werden, dass man das in den 8 Gemeinden vom Soorental, Rudertal wirklich kann speditiv und effizient durchführen. Und das ist mir doch wichtig, dass das die Bevölkerung weiss, dass sie sich da auch eben in einer gewissen Sicherheit kann wiegen kann, dass etwas geplant wird und auch kann nachher durchgeführt werden.
Ja. Ihr würdet das auf die Beine stellen. Die sind noch in einem anderen Bereich ein bisschen betroffen von dieser Geschichte. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, dass man von Verstorbenen, dass sich die Bazillen, Bakterien, das Wort fällt mir jetzt gar nicht ein, übertragen, auch im Fall vom Tod. Und dass man da ganz besondere Schutzmassnahmen muss ergreifen. Und ihr als Bestatter, habt ihr euch da schon etwas überlegt?
Ja, also dort ist natürlich, es kommen jetzt mit dieser ganzen Thematik kommen von überall, eigentlich oben runter, sage ich jetzt mal, wortwörtlich, kommen Informationen eingespissen, eben auf der einen Seite vom Kanton, man hat das privat, da hat man vom Bund Informationen, man kann ins Web gehen, im Militär kommt, ist das natürlich auch ein Thema, aber jetzt konkret im Bestattungswesen ist es so, dass der Schweizerische Bestatterverband sehr aktiv auch informiert, alle Bestatter, unabhängig, ob die im Verband angeschlossen sind oder nicht. Aber wie gesagt, auch dort ist überhaupt nicht so, wie es Susanne angesprochen hat, dass man jetzt da auf Panik macht. Also es ist einfach so, dass nachher dann, die persönlichen Schutzmassnahmen eben müssen besser werden aufgrund von dem, was sie jetzt angesprochen haben. Aber das ist alles noch sehr weit weg. Also da macht man noch im Moment überhaupt noch keine dickere Särge oder was auch immer. Also
Susanne Hochuli hat vorhin gesagt, eigentlich ist man froh, wenn man den Heinrich Hochuli nicht zu viel sieht. Wie hat er das gemeint?
Nicht als Schreiner natürlich, sondern als Bestatter. Das ist klar, dass der Heinrich auch eine schwierige Aufgabe hat. Also dass er jemand ist, der dann auch in Familien, in Häuser reinkommt, die in einer traurigen Situation sind. Also wenn jemand gestorben ist, ist das für alle eine Belastung, ein Abschied zu nehmen, ein Moment, wo man traurig ist, wo man auch innehaltet. Und dann hat er natürlich die wichtige Aufgabe, dass man auch eigentlich den letzten Dienst am Menschen mit sehr viel Respekt kann machen kann, dass man auf die Angehörigen eingehen kann. Und ich stelle mir das als sehr schwierige Aufgabe vor, auch als eine Aufgabe, die niemand durch erfüllend kann sein, in dem, dass man ja weiss, man macht etwas, was nötig ist und dass man mit seiner Präsenz und seiner Art, wie man mit dieser Situation umgeht, diesen Leuten auch nachkommen, dürfen einen Dienst leisten, den sie selber gar nicht machen können und wo dann schlussendlich dazu beiträgt, dass das Leben sehr würdig kann, ganz beendet werden.
Heinrich Hochuli, was macht denn ein Bestatter aus? Also die sind zuerst mal grundsätzlich immer erreichbar. Das hat mich noch verrückt gedacht. Man kann euch jederzeit, ich sage, ihr könnt mir morgen um 3 anrufen, ich rufe euch zurück. Das ist aber noch streng.
Ja, also das ist sicher etwas vom Wichtigsten, mal die Erreichbarkeit. Weil gerade wenn eine Familie in dieser Situation ist, hat sie doch das Bedürfnis, relativ schnell nach dem Arzt eben einen Bestatter zu haben, der da ist, der noch einen weiss, eben organisatorisch wie weiter oder einfach jemand im Haus hat, der weiss, wie es jetzt weitergeht. Das ist eine Dienstleistung, sicher die Erreichbarkeit, aber es ist sehr umfangreich.
Aber das verwünscht euch doch manchmal, ihr seid vielleicht in den Ferien irgendwo, es ist schön, oder an einem Fest und nachher rufen sie euch dort an mit traurig und ihr seid euch gar nicht in dieser Stimmung.
Ja gut, das ist natürlich schon wichtig, dass man da differenziert. Also dass wenn die Familie im Trauerhaus eben traurig ist, und das ist wirklich immer, dann heisst das natürlich noch lange nicht, dass wir nachher auch traurig sind, weil wir können ja dann nicht durchs Mittrauern die Trauer lindern. Also man probiert, dass man hat sicher ein Verständnis, ein grosses Verständnis oder eine Anteilnahme, aber man probiert natürlich nachher zu unterstützen, wo man kann, Und die Frage zurückzukommen von der Erreichbarkeit an einem Fest, das ist natürlich so. Da muss man sich organisieren. Zusammen mit meinem Bruder mache ich das. Jetzt bald 10 Jahre und das hat bis jetzt immer sehr gut geklappt, dass wir es hier ablösen, auch mit den Ferien etc.
Was macht ihr alles, wenn ihr dort ins Haus kommt? Was sind eure
Aufgaben? Das Wichtigste ist mal sicher einfach zuhören, was für Bedürfnisse da rum sind. Falls noch immer sogar etwas Geschrittenes rum ist, wo dem Wunsch entspricht, von dem, der gestorben ist. Und nachher ist es natürlich schon so, dass da sehr viele verschiedene Meinungen nachher sind, wie man das abwickeln sollte oder will, dass das abgewickelt wird. Und man kann natürlich dann sehr gut unterstützen, weil das doch jeder Gemeinde von Gemeinde zu Gemeinde ein bisschen verschieden ist.
Aber jetzt direkt die Arbeit am Verstorbenen, was macht
ihr? Ja, das ist dann eigentlich die Verstorbenpflege, sagen wir dem. Also man tut dann Kleider abziehen, die Person waschen, meistens auch mit der Mithilfe. Also das ist natürlich sehr schön, man kann die Familie mit einbeziehen, wenn noch irgendjemand kann.
Kommt das viel vor?
Ja, das ist schon eher zunehmend, aber es kommt halt wirklich auch ein bisschen auf den Bestatter drauf an, ob der den Zugang ermöglicht auch, oder ob er einfach sagt, ja, nein, ich mache das da jetzt in dem Raum, wo die Person ist. Oder eben sagt man, es wäre noch schön und die Leute mit einbezieht. Und das kommt schon vor, dass die auch Grosskinder allenfalls noch irgendeine Creme einschmieren oder einstreichen. So.
Aber da sieht man ja vielleicht seinen eigenen Vater oder Mutter zuerst einmal ganz Blut in so einem Moment.
Ja, das ist so. Das ist natürlich bei vielen, also bei den älteren Generationen, ist das sicher noch etwas anders gehandhabt worden, weder jetzt bei den jüngeren Generationen. Das ist wirklich so. Aber man arbeitet da auch sehr, man kann mit Tüchern ein bisschen abdecken. Und also man merkt dann das gleich, wie der Umgang ist in dieser Familie. Und als Bestatter legt man da sehr Wert drauf. Also wir legen wirklich sehr Wert drauf, dass man sich nicht geniert etc. Ja.
Ist es für euch manchmal unangenehm?
Das gibt es natürlich auch, das ist klar. Also es ist nicht immer so, wie man sich da vorstellt, dass einfach jemand einschläft und so stirbt. Das gibt es. Aber es ist sicher bis jetzt sage ich, immer erträglich, was viele Leute nicht verstehen, was mich persönlich berührt oder vielleicht weniger angenehm, wenn sie so fragt, ist, wenn niemand Zeit hat. Das ist dann schon etwas, eine schwierige Situation, wenn dann die Trauerfamilie, erklärt, eben, wie die Söhne alle Ingenieure sind in Neuseeland und in Australien und der andere ist, weiss ich nicht wo, die ganze Welt verstreut und niemand hat Zeit zurückgekommen. Und das ist dann schon.
Auch für das Trauergespräch auf
ja,
die Beerdigung.
Ja, und das ist einfach, ich sage jetzt noch die Frau vom verstorbenen Mann in dieser Stube und ist einfach wirklich die allein. Mhm. Obwohl sie eine intakte Familie hat, wie sie dann sagen, aber die sind überall verstreut. Und das ist schon etwas, wo mit dem hat man dann fast ein bisschen mehr noch, wo man daran studiert, weder jetzt die Leichenbergung, wie sie jetzt vielleicht ansprechen oder denken, wie das schlimm sein soll. Also das ist einfach, wie bei einem Unfall auch, das sieht einfach klar immer ein bisschen anders aus, als man sich da vorstellt. Aber das ist nicht, das hat man ja gelernt in dieser Ausbildung, die ich gemacht habe. Der Umgang.
Aber das kann man lernen, Bestatter. Ja, lernt man. Das ist man nicht einfach.
Ja, also die einen schon werden vielleicht auch aus Familienbetrieben daran hingeführt, aber es gibt die Möglichkeit, vom Verband aus einen Fachausweis zu machen. Und ich habe das gemacht. Ich bin jetzt dort auch engagiert noch in der Prüfungskommission. Und das ist also sehr eine interessante Ausbildung. Ja.
Wenn ihr an Geschichten zurückdenkt, jetzt so, wenn ihr zu einem Verstorbenen, gibt es manchmal schon skurrile Situationen?
Ja, das gibt es natürlich immer. Wobei, also eben skurril, es ist, viele Leute haben einfach den Wunsch, bei der Einäscherung, dass sie dann die Asche verstreuen. Und dann trauen sie sich das fast nicht zu kommunizieren, weil sie das dann ganz im Geheimen machen wollen, weil sie das Gefühl haben, dass sie verboten und so weiter. Und wenn sie das natürlich dann nicht kommunizieren, kann es sein, dass irgendein Krematorium die Asche nicht durch eine Aschenmühle durchlässt und dann kommen so richtige Knochenbitzen aus und dann verschrecken natürlich die Leute. Und das sind jetzt
kann
so
ein bisschen
die, ja, das sind jetzt so
kann
ein
bisschen, noch verstehen.
Geschichten, wo man halt vorher sich ein bisschen Gedanken machen muss. Und wenn man das im Bestatter kundtut oder der fragt, in Saarauer Krematorium zum Beispiel, die tun alle durch die Aschenmühle in dem Sinn durchlassen. Also dort ist schon so organisiert, dass wenn sie die Aschen verstreuen, dass das wirklich so der feine Staub gibt nachher. Ja.
Du hast so lustig erzählt von einem Ort, wo ihr hergegangen seid, wo jemand ein Bäbeli auf dem Bauch gehabt.
Ja, das ist eine Geschichte, die natürlich nebst dem, was immer sehr traurig ist, mal eine Geschichte ist, wo man wirklich lachen konnte. Dort war es so, dass dort sind wir ins Trauerhaus gekommen und die Frau hat uns gebeten, den Mann wirklich gerade einzubetten, mitzunehmen, so wie er gestorben ist. Und er hatte so ein kleines Bärli auf dem Bauch gehabt. Und dann haben wir dann einfach den Brüder und ich haben beim Einbetten gedacht, ja, wir lernen das gerade auf dem Bauch. Und wo wir dann am Einbetten waren, haben wir kaum 2 mm gelöft, hat das Bärli angefangen zu jodeln, da, wie man es kennt in diesen Tankstellen-Shops. Und da sind wir natürlich wahnsinnig verschrocken zuerst. Und nachher haben wir einfach wirklich so müssen lachen, oder? Dass die Frau auch gelacht hat. Und ich sage vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, zuletzt haben wir alle 4 gelacht. Aber es ist aber wirklich in diesen knapp jetzt 10 Jahren eigentlich der einzige lustige Moment. Das muss man also schon sagen. Es ist immer traurig. Es ist wirklich immer sehr traurig, ja.
Dann hört es persönlich auf der S1 aus dem Restaurant Schlossgarten in Schöftland im Aargau. Meine Gäste sind der Heinrich Ochuli. Er hat jetzt gerade aus seiner Funktion als Bestatter erzählt. Er hat auch noch eine Schreinerei in Reitnau. Und mit der grünen Regierungsrätin vom Kanton Aargau, der Susanne Hochuli. Beide heissen Hochuli, sind aber nicht jemand miteinander verwandt. Susanne Hochuli, ihr seid von der Biobäuerin vom Hof, wo ihr draussen war, zack, Pauf, Regierungsrätin geworden und seid jetzt ganz viel im Büro und seid Frau Regierungsrätin. Das ist ein krasser Wechsel.
Ja, das stimmt. Manchmal kommt es einem vor, wie man den Planet gewechselt hat. Also wie wenn man ein neues Leben auf einem anderen Planet lernen müsste. Und ich glaube, man darf sagen, man muss da lernen. Man kommt nicht als Regierungsrätin auf die Welt. Und man fällt nicht an und ist dann schon die Regierungsrätin, die man vermutlich sein sollte, sondern muss da Schritt für Schritt hineinwachsen und muss auch lernen, Abschied nehmen. Also ich muss Abschied nehmen, immer noch, von meinem Leben vorher, von der Bewegung, vom Draussensein. Und ich weiss noch ganz am Anfang, als ich auch von Aarau heimgefahren bin, bin ich nach Schöftle in die grüne Landschaft hineingekommen und dann hat es mit mir einfach auch von brüllen im Auto rein, weil ich dachte, jetzt bin ich einen Tag lang im Büro drin und habe nicht gemerkt, wie das Gras gewachsen ist. Oder habe nicht gesehen, dass die Ähre schon geschoben haben, beim Weizen zum Beispiel. Und das sind so Eindrücke, wo man dann merkt, was man eigentlich in dem Leben vorher dann für Wurzeln gefasst hat und von wo man all seine Energie bekommen hat. Und das ist für mich die Natur. Und da muss ich jetzt irgendwie noch die Balance finden, dass ich eine gute Regierungsrätin kann sein kann.
Dass ihr das in das Amt reinbringt?
Dass ich das in das Amt reinbringe, aber auch für mich herausfinden, wie kann ich die Energie oder die Wurzeln, die ich brauche, auch in diesem Amt finden. Es geht ja nicht darum, dass man nicht immer switchen zwischen diesen zwei Welten. Man muss das probieren zu vereinbaren und das ist etwas, was ich immer noch dran bin.
Wie vereinbaren ihr das? Ihr habt auch noch eine Tochter, ihr habt eben auf eine Art auch noch den Hof.
Ja, für den Hof habe ich natürlich überhaupt keine Verantwortung mehr. Das ging da gar nicht. Aber ich benutze den Hof jetzt schon auch, um Kraft für mich zu sammeln. Also jetzt in der Ferien bin ich daheim und bin viel jetten aufs Rüblifeld. Und das war für mich so wie ein Ausgleich gewesen. Jetten ist eine sehr meditative Arbeit. Es ist auch etwas, was einem mit Knöcheln fährt. Also wo man dann so merkt, was man geschafft hat. Man sieht es auch konkret, ist jetzt die Reihe sauber oder nicht. Dann mache ich es auch viel, wenn ich jetzt vom Arbeiten heimkomme zu Abend und wenn es nur noch eine halbe Stunde ist, irgendwie raus in den Garten, mich um meine Pflanzen kümmern, etwas abschneiden, kreativ jetten, also wo man einfach mal so reinfahren darf. Und mit der Tochter probiere ich, dass wir ganz gezielt Momente füreinander haben. Also ich bin jetzt mit ihr und ihrem Freund das Moon and Stars Festival auf Locarno. Wir sind eben zusammen auf Bern in die Aare schwimmen. Sie kommt mich etwa im Büro besuchen, weil sie ja zu Aarau in die Schule geht. Und das geht eigentlich gut, aber man muss sich das sehr bewusst sagen. Man hat eine Tochter, man hat ein Kind, wo man für sie will da sein und dann irgendwie halt die Zeitinsel probieren zu arbeiten. Und schlussendlich bin ich auch als Mutter gewählt worden. Das haben die auch gewusst, dass ich eine Tochter habe.
Ihr habt ein anspruchsvolles Amt. Das ist die Vorsteherin vom Gesundheit und Soziale, vom Militär und Bevölkerungsschutz, AMB heisst das. Also, das finde ich schon anspruchsvoll. Ihr habt da müssen viel aneignen an Wissen.
da bin ich natürlich immer noch dran. Da muss man sich auch nichts vormachen. Das sind so komplizierte Themen, wo man drin hineinkommt. Vor allem, wenn man als Grossrätin vorher nicht in den entsprechenden Kommissionen war. Da kann man natürlich ganz fest auf die Verwaltung abstützen. Da sind Leute, die ein enormes Fachwissen da haben und die schlussendlich auch dazu beitragen, dass man eine gute Regierungsrätin sein kann. Das kann man nicht einfach so als Einzelperson. Man muss sich irgendwie wie vorstellen, eine Pyramide mit ganzen Haufen Leuten unten dran, die für einen arbeiten und für einen arbeiten. Und mehr selber oben an der Spitze ist dann die, die da gegen raus kommuniziert, die dem ganzen Amt auch in ein Gesicht gibt. Und da merke ich bei ganzen Haufen Berichten, die ich lese, dass man noch fremd ist, dass ich viel mehr Fragen habe, als andere, die das schon länger machen. Aber vielleicht sind auch gerade diese Fragen gut, dass man die Sachen ein bisschen von einer anderen Seite anschaut, noch nicht betriebsblind ist und dann vielleicht Sachen merkt, die man auch anders einfacher könnte lösen.
Bei euch im Büro habe ich gesehen, ihr habt so Militärschuhe geschenkt bekommen und Socken und so legt ihr die manchmal an als Amtsvorsteher.
Ja, die habe ich schon angelegt, als ich bei einer Fahnenübergabe war.
Aber ihr seid nicht ans Feldschiessen gegangen, habe ich gelesen.
Nein,
das hat man euch dann schon ein bisschen übel genommen.
Das hat man mir zum Teil auch wieder sehr übel genommen. Und da muss man auch sagen, ich werde es nie allen Leuten richtig machen können. Wenn ich an diesem Anlass nicht bin, passt es denen nicht. Wenn ich dort gehe, fühlen sich andere betupft, dass ich dort gegangen bin und dort nicht. Und da muss man auch probieren und darf das auch eine persönliche Note zu haben und sagen, ich bin die Person, ich mache es so, ich gestalte mein Amt so. Und schlussendlich haben alle die Chance, selber zu bestimmen am Schluss, ob ihnen passen oder nicht. Es gibt wieder mal Wahlen.
In Sachen Militär habt ihr miteinander zu tun, Susanne Hochuli, Heinrich Hochuli, ihr seid Oberstleutnant und ziemlich engagiert dort. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt einen Beruf, ihr habt sogar zwei Geschäfte und dann seid ihr noch Oberstleutnant im Militär. Das ist doch rein mengenmässig einfach viel. Wie macht ihr das?
Ja, also das stimmt schon, dass es natürlich viel ist, wo man da gleichzeitig bewältigt. Aber es sind natürlich immer Sachen, die gewisse Schnittstellen haben. Ich sage jetzt die Funktion als Stabschef von dem RFO und die Funktion im Militär als Kommandant. Ich habe natürlich vor dem Kommando habe ich einen Stab geführt, 5 Jahre lang, einen Bataillonstab. Und da sind die Tätigkeiten natürlich sehr ähnlich gegenüber jetzt dieser Stabsarbeitstätigkeit vom regionalen Führungsorgan.
Aber in dieser Milizarmee, wie wir sie haben, seid ihr ja mehrheitlich daheim. Ihr seid ja nicht vorhanden dort.
Ja, also das sind rund 6 Wochen, wo man natürlich diese Schuhe anhat, das ist ja so. Und also sind die Kadervorkurse und die 3 Wochen WK, die alle Jahr sind. Und dann gibt es noch etwa Rapport und so. Das sind vielleicht noch 2 Wochen, nebst den Vorbereitungszeiten und dem täglichen, wo man hat, Post und Sachen beantworten etc. Das ist aber eine sehr spannende Aufgabe. Ist eine Milizfunktion, also wie die Politik auch, oder jemand, der Feuerwehr macht. Und von dem her ist es auch wieder viel eine Frage von der Organisation. Es ist, wie Susanne schon gesagt hat, man könnte so ein Bataillon nie allein führen. Man hat dort einen Stab, man hat Einheitskommandanten und ist natürlich auf diese Leute angewiesen dementsprechend, dass die auch wirklich ihren Job gut machen. Ja.
Was gefällt euch im Militär sein? Was gefällt euch am Oberstleutnant sein?
Ja, also was mir immer, also sind jetzt zwei Fragen. Nein, das sind jetzt fast ein bisschen 2 Fragen. Also das eine, also Militärdienst allgemein, das kann ich glaube recht kurz beantworten. Das ist einfach wirklich die Herausforderung, mit Leuten aus der ganzen Schweiz zusammenzukommen, aus verschiedensten Gebieten, aus verschiedensten Kulturen, aus eben Stadt, Land etc. Das ist wirklich wahnsinnig interessant, ist immer eine Herausforderung. Und das ist natürlich der Auftrag, der sehr eine grosse Herausforderung kann sein. Wir sind jetzt in dem Hauptquartier Bataillon 13, den ich führe, haben wir bis jetzt immer einen Auftrag gehabt, einen Einsatz gehabt. Es waren nicht Ausbildungs-WK gewesen, wie vielleicht jetzt noch in der Armee 61 oder 95. Und das ist natürlich eine sehr grosse Befriedigung, wenn man diesen Einsatz kann, wirklich zufriedenstellen und bewältigen. Also das ist eigentlich die grösste Herausforderung. Nebst dem, was man dort alles lernen kann, ist sehr umfangreich. Also ich denke, durch die Offizierslehrgänge und auch mit Menschenkenntnis, eben Kommunikation, Planenführung, Organisation, hat man wirklich tagtäglich zu tun. Also das ist sehr spannend, ja.
Susanne Hochuil, was hättet ihr konkret mit dem Militär zu tun, eben als Amtsvorsteher?
Heidi hat vorhin vom RFO geredet, also zum Beispiel, wie sie jetzt die Impfzentren vorbereiten müssen. Das ist ja eine BV-Ausgabe, wenn man jetzt so in der Militärsprache bleiben vom kantonalen Führungsstab. Dort bin ich Chefin. Und das ist ja dann auch spannend, um zu sehen, jetzt eben, wie man Sachen auf zwei Seiten anschauen kann. Das ist etwas, wo man jetzt gemerkt hat, die RFO nennt die Aufgabe extrem ernst. Das ist auch wichtig, weil da muss man vorbereitet sein. Und auf dieser Seite darf man auch mit einer gewissen Gelassenheit Sachen anschauen. Also es hat immer zwei Seiten. Und das ist jetzt noch einmal durch eine spannende Aufgabe für mich. Als Chefin vom kantonalen Führungsstab bin ich verantwortlich, dass das seriös umgesetzt wird. Und als Gesundheitsdirektorin fühle ich mich aber auch verantwortlich, dass man die Leute dazu aufruft, gelassen mit gewissen Situationen umzugehen. Mit dem Militär selber habe ich natürlich nicht so viel zu tun, weil das ja viel auf eidgenössischer Ebene geregelt wird von Gesetzes wegen. Aber wichtig ist auch, dass man sich da überlegt, wie kann ich die Rolle erfüllen. Viele haben das Gefühl gehabt, ja, eine Grüne, die Militärdirektorin ist, da beißt sich doch. Dort ist es wichtig, um sich zu überlegen, was sehe ich im Militär? Was will ich fördern? Was ist für mich wichtig? Und jetzt zum Beispiel bei diesen Begegnungen, die ich schon hatte, gemerkt, dass an vielen Orten eine wahnsinnig gute Kameradschaft gelebt wird, dass man das Gefühl hat, das ist eine Gruppe von Leuten zusammen, die sich miteinander für eine Sache einsetzen. Und das muss ja nicht nur im Militär so sein, das kann man ja auch wieder in die Politik übernehmen und sagen, wir haben ein Ziel, wir haben eine Sache. Und wenn man es schafft, sich selber ein bisschen zurückzunehmen, sich überlegen, wie sieht die Situation vom anderen aus, wie können wir zusammen für die Sache einstehen und die zu einem guten Ende führen, ohne dass man jetzt gerade überlegen muss, denkt das Richtige, bin ich nicht die, die es besser weiss, dann entsteht etwas. Und da hat mich jetzt spannend gedacht, als ich so einen Besuch gemacht habe, in einem Bataillon zu sehen, wie da alles auf die Seite gelegt wird, sondern man hat ein Ziel, man hat eine Aufgabe und die macht man. Und das sollte man eigentlich in die Politik können übernehmen.
Wenn ich auch cool. Ist das so? Kameradschaft, ausgerichtet sein?
Ja, absolut, das kann ich bestätigen. Es gibt natürlich auch Regierungsräte. Ich darf hier vielleicht Dr. Hans Hollenstein erwähnen. Er ist der Sicherheitsdirektor vom Kanton Zürich. Er hat uns Besuch gehabt, einen Truppenbesuch. Und ist noch erstaunlich, er hat eigentlich keine Offizierslaufbahn eingeschlagen, aber hat das Know-how von der Armee übernommen, ein bisschen in die Regierung, wo er in der Stadtregierung war. Und hat auch dort sehr viele positive Erfahrungen machen können. Und er hat mir das gesagt und das hat mich sehr bewegt, eben, dass es wirklich auch Leute gibt, die das Modell in dem Sinn übertragen und wirklich auch dort noch effizient arbeiten können. Ja.
Habt ihr im SF1 die Redvisendung gesehen? Ihr seid in der Ferien, seid auch kaum dazu.
Ja, sie hat die Zusammenfassung geschaut. Also, das hat mich natürlich sehr bewegt, weil ich ursprünglich aus der Festungsgruppe komme. Also ich bin ausgehobener Festungskanonier. Und habe dort Rekrutenschule gemacht in so einer Festung und auch die Unteroffizierschule, auch meine praktischen Dienste. Und da hat sich natürlich einiges gewandelt. Also man hat das gekannt, also vor noch Museum etc., wo man ist anschauen. Aber wir haben natürlich die Festungen nur noch als Truppenunterkünfte gebraucht. Also es hat natürlich keinen Strom mehr gehabt und man hat auch keine Nagelschuhe natürlich nicht mehr, das ist klar. Aber es ist auch heute noch so, dass wir in diesen Unterkünften, jetzt, die wir im HQ-Bad 13 betreiben, in diesen Führungsanlagen von der Landesregierung und von der Armeespitze, sehr bescheiden nächtigen. Also das ist wirklich heute noch so. Es ist sehr bescheiden. Und, aber das soll so sein. Es geht wirklich um das, sich zurückzunehmen und den Auftrag im Fokus zu sehen. Und das sind natürlich zwei Sachen, die extrem nahe beieinander sind. Also wenn ich so von einem Einsatz rede, wir machen in dieser Führungsunterstützungsbrigade, die grösste ist, mit 16 Bataillonen, machen wir natürlich Führungsnetze, die sehr wichtig sind. Bei Unwetter, wo ich sage jetzt gerade im Diemtigtal, wo noch gar nichts mehr geht, natürlich ist die Bevölkerung angewiesen auf die Richtstrahlformationen und auf die Armee. Also das ist ganz klar und auch wichtig, dass man das weiss oder die Leute wissen, woher die Verbindungen kommen. Ja.
Wir sind angewiesen auf die Armee, Frau Hochuli.
Ja, das stimmt, aber vielleicht anders, weder, dass man das früher gemeint hat. Ich habe jetzt gerade noch mal das Beispiel von Festung. Ich habe noch mal so eine Festung anschauen und das ist hochspannend. Und noch spannender ist dann, wenn man sich überlegt, wie haben die Leute gedacht, die auf die Idee gekommen sind, so Festungen aufzubauen. Also die sind davon aufgegangen, es kommt der Wind, man kämpft, man geht weiter zurück, man kämpft weiter, man zieht sich immer weiter den Berg auf. Und bei dieser Festung war es dann sogar so, dass innerhalb eine Drahtseilbahn ganz aufgeführt ist. Man denkt, wenn dann der Wind die Festung einnimmt, ist man dann zu oberst oben auf dem Fels, also auf dem Berggipfel und kämpft dann noch weiter. Und heute merkt man, das funktioniert nicht so. Kriegsführung wäre ganz anders. Und dann finde ich es so spannend, sich zu überlegen, was hat denn die Armee heute für eine Aufgabe? Und der Harry hat das schon angesprochen, zum Beispiel, wenn irgendwie eine Katastrophe ist, ist die Armee da. Wenn eine außergewöhnliche Situation ist, ist die Armee vielleicht nicht einmal zuständig, um irgendeinen Find von aussen in die Schranken zu weisen, sondern im Land selber zu schauen, wie können wir die Ordnung aufrechterhalten, dass überhaupt ein normales, in Anführungszeichen, Leben weiter funktioniert. Sei das nur, dass Strassen offen sind, wo zum Beispiel Rettungsdienste durch müssten gehen, dass man schauen kann, dass es keine Plünderungen gibt. Und das ist ja spannend, wie sich so ein Haufen wandelt. Wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, man kann nicht sagen, die Leute haben falsch gedacht zu dieser Zeit. Aus ihrer Sicht war das richtig. Aus unserer Sicht, wenn wir eine Armee hätten, die weiter so funktionieren würde, müsste man sich den Kopf längen und sagen, sind wir denn tatsächlich stehen geblieben und haben nicht gemerkt, dass sich die Welt weiterdreht und sich das Leben weiterentwickelt.
Nicht, dass wir in einer Armee-Diskussion da landen. Henrich Hochuli, morgen fängt ihr an zu arbeiten. Was ist das Erste, was ihr macht? Morgen geht das Geschäft wieder auf?
Ja, morgen kommt ein Arbeiter zurück, der die Rekrutenschule gerade fertig absolviert hat. Der wird speziell begrüßt, das ist klar. Den habe ich zu lange nicht mehr gesehen. Und nein, ist klar, das Personelle ist das Wichtigste im Schreinereibetrieb. Und da freue ich mich natürlich, wenn alle wieder gesund und erholt zurück sind aus diesen 14 Tagen Betriebsferien. Und dann geht es natürlich wieder ans Eingemacht, das ist klar. Ja. Dann geht es wieder an mit all diesen Prozessen, die laufen, dass man dort weiter dranbleibt. Ja.
Susanne Hochuli, was erwartet euch nächste Woche?
Ich fahre am Montag auch wieder neu an nach den Ferien. Ich war jetzt aber diese Woche schon zweimal im Departement gewesen. Und eins war so herzig, wir haben im Garten riesige Hortensiensträuche. Und dann habe ich so einen richtigen Busch abgeschnitten und dachte, ich nehme jetzt mit, dass ich allen Leuten, die dort ein Hortensien verteilen kann. Und es war so lustig, ich habe die Taschen rein da, bin ins Büro, habe die Taschen bei mir auf den Schreibtisch gestellt, nehme die Hortensien raus, Heugümper, Käber, Sömer von den Hortensien. Ich bin da gestanden und dachte, oh nein, kaum bin ich da. Ist wieder ein Puff. Und dann habe ich meiner persönlichen Assistentin gerufen und gesagt, hey, ja, komm schnell, schau. Dann sie gesagt, ja, das ist nicht so schlimm. Ich habe das Zeug vom Schreibtisch runtergeblasen und habe gesagt, da lassen wir jetzt am Boden liegen. Sie hat Blumen genommen, ist da verteilen. Den Heugümper haben wir gerettet und wieder rausgekommen auch. Und das war für mich so eine herzige Begegnung, wo man zeigt, auf die Leute freuen mich wahnsinnig. Was dazu kommt morgen, ist natürlich, so einen Druck, wenn ich die Agenda anschaue und merke, ich bin völlig fremdbestimmt. Da sind so viele Sitzungen und Termine, die ich muss wahrnehmen muss, die wichtig ist, dass ich dabei bin, dass ich mich gut darauf vorbereite. Und dann ist manchmal schon so, wie mache ich das alles? Wie kann ich das machen, vor allem, dass ich der Aufgabe gerecht werde, dass ich den Leuten gerecht werde, dass ich mir selber auch gerecht werde. Und das ist im Moment schon so die Situation, wo ich am Mond denke, mit zwei Seelen in mir.
Ja, dann kommen wir zum Schluss von dem persönlich. Das war es persönlich auf der Seis aus dem Restaurant Schlossgarten in Schöftland. Ganz herzlichen Dank meinen Gästen, Susanne Hochuli, das ist Regierungsrätin vom Kanton Aargau und dem Schreinermeister und Bestatter Henrich Hochuli. Ein Publikum hier im Bürgersaal und daheim im Radio natürlich auch. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.